Der Wohlstandsbildner Podcast, heute mit dem dritten und letzten Teil zum Altersvorsorgedepot. Die Essenz aus Teil 2 in wenigen Sätzen zum Warmwerden. Ins AVD können ausschließlich Fonds, ETFs und Anleihen reingepackt werden, die auf einer gesetzlichen Positivliste stehen. Ausgezahlt wird frühestens ab 65, spätestens ab 70. Und das per Entnahmeplan bis 85 maximal oder als lebenslange sogenannte Leibrente. Und altes Riester-Guthaben darf ins neue Depot umziehen. Dabei bleibt die Riester-Förderung auch erhalten. Heute nehme ich zu diesem Milliarden- und irgendwann billionenschweren Thema die Wohlstandsbildner-Perspektive ein und will Aspekte kritisch beleuchten. Wie? Was taugt das AVD strategisch? Wo liegen die Risiken? Was kommt am Ende wirklich raus? Und ein paar Schmankerln gibt es obendrein, die auch den letzten Finanzmuffel begeistern könnten. Meine Kritik am AVD, der stille Sog ins Standarddepot. Ich will ja nicht gleich motzen, sondern erst einmal würdigen, was der Staat uns Bürgern mit dem AVD gönnt, nämlich mal etwas mehr Freiheit und damit mehr Verantwortung. Du kannst immerhin wählen zwischen der 0815 Standardvariante eines Depots oder du stellst dir ein individuelles Depot zusammen, wenngleich das mit höheren Kosten einhergehen dürfte. Die meisten Menschen werden sich allerdings nicht großartig mit ihrem Depot beschäftigen, vermute ich. Sie wollen ihre Förderung und dann wieder ihre Ruhe. Ist ja auch legitim. Nur für das die Masse der Anleger unweigerlich ins Standarddepot, das praktisch immer aus Welt-ETFs besteht. Die überwältigende Mehrheit, auch der AVD-Sparer, wird also den vielen schon bestehenden ETF-Milliarden weitere hinzufügen, worauf die Finanzindustrie rund um BlackRock und Vanguard schon lange hingearbeitet hat und kräftig mitverdient. Und genau deshalb lohnt wiederholt ein Blick darauf, was ETFs eigentlich sind und was sie nicht sind. Ich habe das in diversen Podcasts schon besprochen, doch jetzt kommen weitere Dimensionen dazu. Allein die Masse an Geld über die kommenden Jahrzehnte ist eine solche Dimension, die eine erneute Diskussion um Chancen und Risiken allemal rechtfertigt. Ein ETF ist zuerst einmal das Abziehbild eines Börsenindex und die Summe aller Aktien in den verschiedenen Indizes brodelt in einem riesigen Kochtopf voller Erwartungen, Bewertungen und Befürchtungen. Psychologie, die hat an der Börse vorrangig das Sagen und damit oft Irrationalität, FOMO oder Schwarmblödheit. Reale Werte oder zukunftssichernde Strategien bestraft der Markt dagegen oft zugunsten kurzfristiger Gier oder enttäuschter Hoffnungen, wie ich im nächsten Podcast noch eindrücklich zeigen werde. Sicher, hinter Aktien stehen reale Unternehmen. Aber der Kursverlauf selbst hat immer weniger mit diesen Unternehmen zu tun. Dafür mehr mit Emotionen, Herdentrieb, Geopolitik, Zinspolitik, Kursmanipulationen aller Art und medialer Dynamik. Und ein ETF verstärkt jedes Auf und Ab noch, statt es zu bremsen, denn er fragt ja nicht, ob eine Aktie günstig oder teuer hinsichtlich ihres inneren Wertes ist, sondern der kauft blind nach, was gerade steigt und verkauft, was fällt. Wer also in einen ETF investiert, der kauft einen Anteil an einem Bild der Wirtschaft. Nur wer in eine Wertschöpfungskette direkt investiert, der kauft einen Anteil an der Wirtschaft selbst. Und das eine schwankt mit der Laune der Märkte, das andere arbeitet, egal welche Stimmung gerade vorherrscht. Ja, eine Pipeline transportiert ihren Inhalt auch dann, wenn der DAX abstürzt. Eine Plantage erntet ihre Früchte auch dann, wenn ein Präsident mit seinem Zollhammer ein Riesenradau macht. Ein Satellit, der navigiert uns durch die Straßen der Welt, obwohl Krieg und Geopolitik wichtige Handelsstraßen gefährden. Ich will zur Ergänzung und als Zusammenfassung knackig kompakt 5 Risiken nennen, derer man sich trotz der staatlichen AVD-Förderung bewusst sein muss. Erstens, Aktien gelten ja weithin als inflationsrobust. Die Vergangenheit zeigt allerdings, dass es immer Phasen gegeben hat, in denen eine hohe Inflation und schwache Aktienmärkte gleichzeitig auftraten. Wer genau dann Kapital benötigt, der hat ein Problem. Und diese Phasen werden zunehmen, aus einem einfachen Grund. Die geburtenstarke Generation, die jahrzehntelang Kapital in die Märkte reingeschaufelt hat, dreht den Strom jetzt um auf Auszahlung, während zu wenige Junge nachrücken und einzahlen. Aber ein Markt, der mehr Verkäufer als Käufer hat, der kennt nur eine Richtung. Und dieselbe Alterung, die einerseits die Kurse drückt, treibt andererseits die Inflation nach oben, etwa über Arbeitskräftemangel und steigende Pflegekosten. Zweitens, der eigentlich neue Punkt ist nicht, wie ein ETF kauft. Das haben wir gerade gesehen. Es ist die schiere Masse an Geld, die inzwischen in denselben wenigen Indizes steckt. Wenn Billionen weltweit in dieselben Welt-ETFs fließen, bewegt sich das Kapital wie eine einzige Herde. Alle kaufen dasselbe, alle halten dasselbe und im Ernstfall wollen alle gleichzeitig durch dieselbe Tür wieder raus. Was als Idee des breiten Streuens begann, die auch grundsätzlich gut ist, wird durch mittlerweile seine eigene Größe zum Klumpen. Und je mehr das AVD diesen Strom ab 2027 verstärkt, desto enger wird diese Tür. Drittens. Viele Welt-ETFs, wie zum Beispiel der MSCI World mit seinen 1300 Unternehmen, wirken vielleicht breit gestreut, hängen aber faktisch an nur 10 US-Tech-Konzernen, die fast 26% des Portfolios ausmachen, während 650 kleinere Firmen nur für 8% stehen. Und noch schlimmer ist es beim Leitindex S&P 500. Dort machen die 10 größten Werte fast 41% des gesamten Index aus. Wir sehen also eine pure Scheindiversifikation. In Wirklichkeit ist das eine große Wette. Eine Wette darauf, dass Amerika ewig prosperiert. Ja, jetzt würde ich nicht sagen, dass diese Wette schon ein Glücksspiel wäre, so wie die USA heute wirtschaftlich dastehen, aber sie wird immer riskanter, allein wegen der fürchterlichen Schuldenentwicklung dort. Viertens, Steuerregeln, Förderbedingungen oder Subventionen aller Art, die können sich über Jahrzehnte ändern. Es braucht schon einiges an politischem Vertrauen, wenn man sich langfristig an eine staatliche Fördermaßnahme wie dem AVD bindet. Mein Staatsvertrauen, da mache ich ja gar kein Geheimnis daraus, ist nach den Jahren unter Merkel, Scholz und Merz nicht mehr allzu sehr ausgeprägt. Was eine Regierung heute großzügig gewährt, das stutzt sie wieder zusammen, wenn der Spardruck steigt. Das Grundgesetz, das mag uns vielleicht schützen mit dem, was wir schon in der Tasche haben, doch die wesentlichen Spielregeln für morgen, wie es weitergehen soll, das schreiben eben auch die Politiker von morgen. Riester hat ja vorgeführt, wie schnell Versprechen zurückgenommen werden können. Und bei den enormen Fördersummen im AVD müssen wir uns schon auch fragen, wer das alles eigentlich bezahlt. Die Antwort? Der laufende Bundeshaushalt. Jede Zulage und jeder Steuervorteil mit dem Sonderausgabenabzug sind Steuergeld des jeweiligen Jahres. Es gibt keinerlei Rücklagen. Also, diese Förderung ist ein Geschenk auf Pump. Und je mehr Menschen mitmachen, desto teurer wird diese Förderung für künftige Haushalte, die dafür vielleicht Schulden aufnehmen müssen. Ja, dass wir den Zinseszins für diese Staatsschulden zahlen, das ist garantiert. Ob sich der Zinseszins im AVD allerdings genauso zuverlässig für uns entwickelt, das ist nicht garantiert. Und dann fünftens das Sequence of Returns Risiko, die Gefahr in der Auszahlungsphase. Stell dir vor, in den ersten Jahren deiner Auszahlung fällt der Markt um 30%. Dann verkaufst du deine Anteile zu Tiefspreisen. Und diesen Verlust holt dir keine spätere Erholung zurück. Der Schaden ist realisiert. Bleibt nur die Hoffnung, dass die Märkte wieder nach oben drehen und du weniger Anteile deines AVD veräußern musst, um deine monatliche Auszahlung zu gewährleisten. Nun, jeder möge für sich abwägen, ob er in psychologisch bedingte Marktbewegungen investieren will oder in reale Wertschöpfungsketten. Ich bin nicht Anti-ETF oder Anti-Börse. In den Schwankungen der Börse liegen immer auch Renditechancen. Und nicht börsennotierte Wertschöpfungsketten kennen auch schwache Phasen und unkluge Managemententscheidungen. Daher gilt für mich der Grundsatz, die Förderung mitnehmen, soweit der Staat sie gewährt. 150 Euro dafür im Monat sind schließlich für viele überschaubares Geld. Aber alles, was darüber hinausgeht, werde ich konsequent in den Säulen der Wohlstandsbildnerstrategie unterbringen. Einerseits über Instrumente, die ich ins gleiche Depot, aber außerhalb des AVD packen kann. Andererseits so direkt wie möglich ohne Depot, sondern in der Rolle eines unmittelbar beteiligten Investors. Und dann hat man das Beste aus zwei Welten. Die Förderung des Staates und die Wertschöpfungskraft der realen Wirtschaft. Und mit realer Wirtschaft meine ich unterschiedliche Wertschöpfungsquellen mit unternehmerischen Beteiligungen, realen Cashflows, Infrastruktur, Value-Add-Immobilien, Agrikultur, Private Markets, zu denen auch besondere Formen von Darlehen oder Club-Deals gehören können. Mit so einer Mischung von Möglichkeiten wird jedes Portfolio breiter und damit resilienter. Und du hast zusätzlich einen gewichtigen Vorteil, der oft übersehen wird und den du mit jedem Lebensjahr mehr genießen wirst. Im AVD bleibt dein Geld mindestens bis zu deinem 65. Lebensjahr gesperrt, sofern du nicht außerordentlich kündigst, was ja alle Vorteile zunichte machen würde. Bis 65 oder maximal 70 sammelst du nur Buchgewinne, die du nicht anfassen kannst. Echte Säuleninvestments liefern dagegen oft viel früher Auszahlungen. Etwa Mietausschüttungen aus Entwicklungsimmobilien, Gewinne aus Clubdeals, Pachterträge aus Infrastruktur oder Ernteerträge aus Agrikultur. Die AVD-Förderung strategisch klug nutzen. Im Split-Depot. Okay, was nun konkret tun? Wo bekommt man ein Altersvorsorgedepot, das die staatliche Förderung mitnimmt und einen trotzdem nicht in einem 0815 ETF-Korsett einsperrt? Genau daran arbeite ich seit Monaten, flankiert von meiner rechten Hand Patrick. In Teil 2 habe ich es schon angedeutet. Die Fördergrenze von 150 Euro im Monat ist für uns keine eiserne Deckelung, sondern nur der Anlass einer praktischen Aufteilung. In unserer angestrebten Depotlösung splittet nämlich eine Art intelligentes Cockpit die eingehenden Raten. Und das vollautomatisch. Also, zahlst du beispielsweise 400 Euro im Monat ein, fließen die ersten 150 Euro ins Altersvorsorgedepot, um die maximale Förderung und den Steuererleichterungshebel mitzunehmen. Alles, was über diese 150 Euro hinausgeht, in unserem Beispiel also 250 Euro, wandert ins gleiche Depot, aber nun in exklusive Wohlstandsbildner-Delikatessen und Sachwertvorteile. Und das in einem Verhältnis, das zu deinem Investorenprofil und deinen Bedürfnissen passt. Nun, diese Depotpositionen werden dann zwar nicht bezuschusst, aber sie investieren abseits der volatilen Börsenbasisprodukte in reale Wertschöpfungsketten. Und das bringt Ruhe ins Depot durch mehr Breite und Tiefe. Und das erschafft ein Fundament, wie es auch institutionelle Anstreben nur nicht mit 10.000 oder 100.000 Euro, sondern halt mit 100 Millionen. Inhaltlich ist die Ausrichtung ganz genau dieselbe. Und nicht vergessen, auch wenn du diesen Vorzug hoffentlich nie in Anspruch nehmen musst, an den Depotanteil über die 150 Euro hinaus kommst du ran, ohne 65 Jahre Sperre und ohne die geförderte Aufbauphase im AVD zu stören. Außerdem baut dir der freie Teil oberhalb der AVD-Grenze genau die Liquiditätsreserve auf, die dich über den 85. Geburtstag hinaus versorgen soll, wenn der gesetzliche Entnahmeplan ausgelaufen ist. Denn ab 85 plötzlich von der gesetzlichen Rente allein abhängig zu sein, das kann richtig ungemütlich werden. 6 Wohlstandsbildner-Delikatessen. Was unser Depotkonzept können soll. Viele Wohlstandsbildner arbeiten schon mit unserem Topf, wie wir unsere Depotarbeit etwas lapidar nennen. Und der hat sich in den vergangenen 12 Monaten mit gut 13% ordentlich entwickelt, nachdem es im Jahr davor ein mittlerer einstelliger Wert war. Das nivelliert sich also, aber auf erfreulichem Niveau. Ich möchte einmal 6 Eigenschaften und Vorteile nennen, mit denen ein Produkt von der Stange zum maßgeschneiderten Anzug wird. Doch bitte noch alles unter Vorbehalt. Wir wissen noch nicht, ob sich der Gesetzgeber Änderungen einfallen lässt und was wir am Ende technisch dann wirklich hinbekommen oder eben auch nicht. Aber dass es mehr sein wird, als ein Massenbankdepot XY bieten kann, ja, das wage ich schon zu versprechen. Erstens, das Zwei-Töpfe-Prinzip aus einem Guss mit dem Split. Jetzt nochmal zur Wiederholung. Die ersten 150 im Monat. Und vielleicht noch der Übertrag aus einem alten Riester. sind voll gefördert und holen die maximale staatliche Zulage samt Steuerabzug ab. Alles, was du darüber hinaus einzahlst, bleibt frei und flexibel. Aber beides läuft unkompliziert in ein und demselben Depot. Ein Vertrag, ein Login, aber zwei Welten, die ihr eigenes Momentum aufbauen. Zweitens, keine versteckten Startkosten. Unser Anbieter verzichtet Stand heute auf eine Aufnahmegebühr für übertragenes Kapital. Jeder Cent deines Ersparten fließt ohne Abzug in deinen neuen Topf. Läuft dein alter Riester-Vertrag schon länger als 5 Jahre, ja, dann ist der Transfer in jedem Fall kostenlos. Ist er allerdings jünger, kann allenfalls dein alter Anbieter eine Gebühr verlangen. Beim Anbieter unserer Wahl fällt da nichts an. Dein Guthaben und alle bisherigen Zulagen nimmst du aber so oder so mit. Drittens, gezielte Steuerung statt Bauchlagen. Mir war unsympathisch, die Fondsauswahl eines Depotanbieters vorgesetzt zu bekommen wie ein Fertiggericht. Ich wollte zusammen mit meiner rechten Hand Patrick eigene Ideen einbringen, im Gespräch mit einem geeigneten Depotanbieter. Und dieser Wunsch führte zu einem direkten Draht, den wir seit längerem zu einem Asset Management pflegen. Für mich persönlich eine der wertvollsten Delikatessen überhaupt. Wir kennen also die Menschen, die unser Depotkapital verwalten und bestenfalls vermehren, persönlich. Ja, wir haben Konsumkonferenzen mit ihnen, wir haben erst ein paar Tage vor der Veröffentlichung dieses Podcasts das Management vor Ort besucht und ich arbeite daran, dass wir regelmäßig Updates zum Stand unserer Werte bekommen werden, sei es per Podcast oder per Zoom-Treffen für alle Investoren. Ja, versuch mal so einen unmittelbaren Draht bei einem deutschen Anbieter herzustellen, so aus dem Bankenmilieu. Ja, da endest du höchstens in der Warteschleife mit Ticketnummer, während dein Geld von Menschen verwaltet wird, deren Namen du nie erfahren wirst. Viertens, dann unser Wirkungsort des Depots außerhalb des deutschen Systems. Das wohlstandsbildende Depotvermögen wird in einem der begehrtesten Finanzplätze der Welt liegen, in einem der stabilsten Rechtsräume Europas. Seit Jahrzehnten die Heimat institutioneller Vermögen, mit einer der anlegerfreundlichsten Bankenaufsichten und mit Banken generell, wo man auch noch echten telefonischen oder schriftlichen Support von Menschen bekommt und nicht von Bots. Fünftens, gute Laune und Gelassenheit per App heißt, unser Depotanbieter arbeitet an einem Mini-Cockpit in Form einer Handy-App, die Spaß machen soll. Und wenn die Börsen wackeln, dann ordnet die App vielleicht sogar wirtschaftliche oder politische Krisen direkt im Chart für dich ein. Und über ein einfaches Teilen-Feature in dieser App kannst du deinem Partner Lesezugriff auf das hoffentlich wachsende Familienvermögen erteilen. Ist doch auch ein Vorteil. Sechstens und letztens. Für die einzigen Riester-Sparer ist geplant, dass unsere Depotlösung den Wechsel von der Riester-Plattform hin zum AVD komplett für dich organisiert. Der Umzug deines Geldes soll maximal einfach werden. Ja, für den Emittenten könnte das richtig kompliziert sein, aber dir soll es gar keine Arbeit machen. Ja, ich staune selbst noch immer, was da entstehen kann. Ein staatlich gefördertes Vehikel, aber gebaut nach unserer eigenen Handschrift. Und damit ist das Altersvorsorgedepot dann auch bei keinem Wohlstandsbilden ein Fremdkörper im Portfolio, sondern ein passendes Puzzlestück im Bild der Strategie mit ihren 4 Säulen. Wenn dich das interessiert, trag dich auf wohlstandsbildner.de/AVD mit deiner E-Mail-Adresse ein. Dort wirst du zu allem rund ums AVD auf dem Laufenden gehalten. Zu Gesetzesänderungen, zu den Fortschritten an unseren Delikatessen, dazu, was du wann einrichten kannst, bis zum Countdown für den Start. Das Altersvorsorgedepot in der Praxis. 3 konkrete Rechenbeispiele. Um alle Theorie und Zahlen mal mit Leben zu füllen, rechne ich dir jetzt 3 typische Szenarien durch. Wir legen bei allen 3 eine mehr als bodenständige Gesamtrendite von 5% pro Jahr zugrunde. Ja, und dass die machbar ist, das werden viele für möglich halten. Beispiel 1, der junge Single-Starter. Nehmen wir einen jungen Menschen, nennen wir ihn Chris, 27 Jahre alt und Single. Chris entscheidet sich ab 2027, die vollen 150 € im Monat in sein Depot einzuzahlen, aber eben auch nicht mehr. Der Staat legt im Jahr 540 Euro an Zulagen obendrauf, sodass heruntergebrochen auf den Monat insgesamt 195 Euro für ihn am Aktienmarkt wirken dürfen. Bis zu seinem regulären Renteneintritt mit 67 Jahren spart Chris also volle 40 Jahre lang durch. Durch die monatliche Einzahlung und den Zinseszins wächst sein Depot bis zum 67. Geburtstag auf eine Gesamtsumme von ganz knapp, na wie viel schätzt ihr, 300.000 Euro an. Wählt Chris nun den Entnahmeplan bis zu seinem 85. Lebensjahr, bedeutet es für ihn, er bekommt ab dem 67. Geburtstag 18 Jahre lang eine monatliche Zusatzrente von ca. 2.100 Euro, Achtung, vor Steuern ausgezahlt, bis sein Depot mit 85 punktgenau auf Null aufgebraucht ist. Das ist nun nicht wenig, aber nach Steuern ist es auch nicht wirklich viel und zeigt, dass es sinnvoll ist, mit mehr als 150 Euro Privatvermögen aufzubauen, wenn man sich auf die gesetzliche Rente, die bestenfalls zusätzlich kommt, nicht verlassen will. Als zweites Beispiel nehmen wir eine klassische Familie. Die Eltern sind beide Anfang 30, die zwei Kinder sind 6 und 9 Jahre alt. Beide Elternteile haben ein eigenes Depot und zahlen die vollen 150 Euro im Monat ein. Die beiden bekommen nicht nur zweimal die Grundlage von 540 Euro, sondern für die beiden Kids fließen zusätzlich noch zweimal 300 Euro Kinderzulage pro Jahr direkt ins Depot der Eltern, und zwar so lange, wie für die Kinder Kindergeld gezahlt wird. Wenn die Eltern diesen Weg über 35 Jahre hinweg bis zu ihrem 67. Lebensjahr gehen sollten, hat sich auf ihren beiden Depots zusammengerechnet ein Familienvermögen von rund 470.000 Euro angehäuft. Teilen die beiden dieses Kapital im Alter über den gesetzlichen Entnahmeplan bis zum 85. Lebensjahr auf, dann fließen ab dem vollendeten 67. Lebensjahr jeden Monat ca. 3.300 Euro vor Steuern an zusätzlichem Rentengeld auf das Familienkonto. Stirbt einer der beiden vor 85, bleibt das restliche Vermögen in der Familie und geht an den Ehepartner, wobei die komplette Förderung erhalten bleibt. Als drittes Beispiel nehmen wir ein Szenario, das mir vertraut ist, nämlich mein eigenes. Ich, selbstständiger Unternehmer und Investor, kann mit meinen 55 Jahren jetzt nur noch 15 Jahre einzahlen. Ich besitze keine teuren Alt-Rentenversicherungen, die ich übertragen könnte. Stattdessen nutze ich vom ersten Tag an unser intelligentes Split-Depot mit einer Sofortzahlung von 50.000 Euro und einer monatlichen Rate von insgesamt 550 Euro. Mein Cockpit splittet jetzt automatisch. 150 Euro fließen ins AVD, holen die 540 Euro Jahreszulage ab und arbeiten dort mit den besagten 5% Rendite. Den Steuerabzug auf meine Eigenbeträge lasse ich in dieser Rechnung jetzt bewusst außen vor, bei nur 15 Jahren Laufzeit fällt der kaum ins Gewicht. Die restlichen 400 Euro im Monat und meine 50.000 Euro Sonderzahlung oder Sofortzahlung arbeiten im freien Teil mit einer jetzt auch zurückhaltenden Renditeprojektion auf die Rate und die Sofortzahlung. Nehmen wir 40% bringen 4% Rendite, 40% immerhin 6% und 20% schaffen es auf 9% Rendite, was einen Durchschnitt des gesamten Split-Depots AVD inklusive freier Teil von 5,7% ergeben würde. Ich zahle nun 15 Jahre lang ein. An meinem 70. Geburtstag steht mein Gesamtdepot bei rund 286.000 Euro, was einer effektiven Durchschnittsrendite von jetzt nicht berauschenden 6,2% entspräche. Die Zulagen haben meine persönliche Rendite also um 0,5% gesteigert. Bei einem Split-Depot splitte ich jetzt mal auf, welches Geld zu welchem Ertrag geführt hat. Aus eigener Tasche habe ich über die Jahre 149.000 Euro eingezahlt. Der Rest, also rund 137.000 Euro, besteht aus geschenkten Zulagen und dem, was der Zinseszins daraus gemacht hat. Mein eingesetztes Kapital hat sich also fast verdoppelt. Und wo liegt das Ganze? In zwei Töpfen. gut 52.000 liegen im geförderten AVD-Topf, die restlichen rund 233.000 im freien Teil. Und nun sagen wir mal, beide Töpfe zahle ich mir über 15 Jahre aus, von 70 bis 85, während das jeweilige Restkapital weiter mit 5% arbeitet. Der geförderte AVD-Topf folgt dabei brav dem gesetzlichen Auszahlungsplan. Dem freien Split-Teil dagegen könnte ich Geld entnehmen, wie ich will. Ich strecke ihn jetzt aber mal bewusst über denselben Zeitraum. Zusammen fließen mir so ab dem 70. Geburtstag rund 2.300 Euro im Monat zu, wie immer vor Steuern. Und hier zeigt sich jetzt, wo die Musik eigentlich spielt. Nur etwa 410 Euro davon stammen aus dem geförderten AVD-Topf. Die restlichen rund 1.850 kommen aus meinem freien Sachwertteil. Die staatliche Förderung, die liefert da nur ein Sahnehäubchen obendrauf. Die eigentliche Zusatzrente habe ich mir selbst erwirtschaftet. Mein Szenario enthält vor allem für meine jüngeren Podcast-Hörer zwei Lehren. Erstens, was mir bei der recht kurzen Laufzeit von 15 Jahren am meisten gebracht hat, ist der Split-Effekt im Depot und das Geld, das ich über das AVD hinaus eingezahlt habe. Die geförderten 150 Euro, ja, die sind schön, aber eben doch nur ein Zubrot. Für ein Gericht, das wirklich satt machen soll, da braucht es dann also schon mehr Zutaten als nur das AVD. Und zweitens, ja, 15 Jahre sind wenig Zeit, wenn man Einsteins sogenanntes achtes Weltwunder wirklich bestaunen will. So richtig hebt die Kurve nämlich erst danach, ab 25, 30 Jahren ab. Schau mal, was passiert, wenn ich meinem jüngeren Ich mehr Zeit schenke? Gleiche Rate, gleiche Sofortzahlung, nur früher gestartet. 15 Jahre, nochmal zur Erinnerung, ergeben 286.000. Mein eingesetztes Kapital hat sich knapp verdoppelt. Hätte ich nicht mit 55, sondern mit 45 begonnen und 25 Jahre eingezahlt, wären am Ende rund 597.000 Euro aufgelaufen mit nur 215.000 eigenem Geld. Aus nicht ganz dem Doppelten an Einzahlungen wird mehr als das Doppelte an Vermögen. Und hätte ich schon mit 35 Jahren angefangen und volle 35 Jahre lang bis 70 durchgehalten, dann kämen rund 1,1 Millionen Euro raus. Eingezahlt hätte ich davon 281.000. Der Rest, über 860.000, wäre geschenktes Geld und die Arbeit des Zinseszinses. Ja, aus knapp dem Doppelten meiner Einzahlung würde das Vierfache an Vermögen. Und das ist der ganze Unterschied. Nicht so sehr die Rate, sondern ungleich mächtiger wirkt nun mal die Zeit. Ja, und im Entnahmeplan wird es dann richtig spürbar. Meine als Grundlage gerechneten 15 Jahre lieferten rund 2.300 Euro im Monat bis 85. Mit 25 Jahren Anlauf wären es rund 4.700. Und was hat der Ogger, der mit 35 Jahren angefangen hätte? Dem fließen ab 70 Monat für Monat rund 9.100 Euro zu. Das Vierfache für dieselbe monatliche Sparrate. Und daher meine Bitte an alle Hörer, empfiehlt diese Podcast-Reihe allen, die 35 oder jünger sind. Mein Fazit zum AVD 2027. Das AVD ist eine der weltweit großzügigsten staatlich geförderten Altersvorsorgearten, die es gibt. Und sie ist zumindest plausibler als alles, was es davor in Deutschland so gab. Wenn wir nach Abzug von Kosten und Inflation sogar nur mit 4% Wertsteigerung pro Jahr rechnen, kann damit eine Familie mit zwei kleinen Kindern über die Depots der Eltern auf insgesamt 250.000 bis 400.000 Euro zusätzliches Rentengeld kommen. Und das ist doch erstaunlich bei eigentlich unspektakulären Zahlen. 150 Euro im Monat, ja, das können sich, ich sag's nochmal, die allermeisten leisten, ohne den Geldabfluss wirklich zu spüren. Und 540 Euro Zulage im Jahr klingen auch nicht nach Reichtum, haben aber wegen der Laufzeit, je länger, desto besser, eine enorme exponentielle Wirkung. Aber auch die beste staatliche Förderung ersetzt keine strategische Vermögensarchitektur. Denn echte finanzielle Entspannung und Stabilität entstehen kaum aus nur einer Anlageklasse, sondern aus mehreren intelligent kombinierten Säulen. Und darum mein Rat, die volle Förderung des Staates schon ab möglichst jungen Jahren ausschöpfen, Zulagen und Sonderausgabenabzug mitnehmen und mit jedem Euro darüber hinaus das Depot klug auf breitere und profitablere Füße aufstellen. Ja, und dann die zweite und dritte Säule unserer institutionellen Strategie dazunehmen. Nur mit dem Depot bleibt Vermögensaufbau abstrakt, aber kommt die Säulenstrategie dazu, wird da konkret und transformiert jeden Geldanleger in einen Investor, der tiefer und breiter unterwegs ist. Und damit sind wir am Ende dieses Dreiteilers. Auf ein Genusselement will ich heute erneut verzichten, aus Wertschätzung gegenüber den Bemühungen unseres deutschen Gesetzgebers. Seine großzügige Förderung nehmen wir genüsslich zur Kenntnis als Genusselement. Eine kleine Bitte habe ich jetzt noch. Wenn dir diese AVD-Reihe Erkenntnisgewinn beschert hat, lass doch auf deiner Podcast-Plattform einen Daumen da, 5 Sterne oder eine Bewertung. Das kostet dich eine halbe Minute, aber das entscheidet darüber, wem die Podcast-Plattformen diese Folgen zeigen. Und vielleicht erreichen wir ja dann mit dem Nutzen des AVD und der Strategie obendrauf etwas mehr Menschen. Vielen Dank schon jetzt. Danke fürs Dranbleiben. Wir hören uns das nächste Mal mit einer Nachlese dieser inhaltsvollen AVD-Reihe. Dein Andreas, der Wohlstandsbildner.